Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Letzte Messe trotz Kohlekompromiss. Am Samstag wurde die Kirche im Tagebaudorf Mannheim entweiht. Ein Thema bei Deutschland heute. Außerdem berichten wir in unserer Europaserie über den EU-Wahlkampf in der AfD-Hochburg Hoyerswerda. Und wir sind mit Belitzer Spargelbauern unterwegs. In Brandenburg werden händeringend Erntehelfer gesucht. Im Januar hat die Kohlekommission ihren Kompromiss vorgestellt. In ihrem Abschlussbericht empfiehlt sie den Kohleausstieg bis Ende 2038 und Milliardenhilfen für den Strukturwandel. Außerdem heißt es im Bericht, es wäre wünschenswert, dass der umkämpfte Hambacher Forst stehen bleibt. Bliebe er tatsächlich stehen, könnten auch die Tagebaudörfer Morschenich und Mannheim erhalten bleiben. Sie liegen noch etwas weiter vom Tagebau Hambach entfernt als der Forst. Die Orte sind allerdings schon fast komplett umgesiedelt. Und die restliche Umsiedlung läuft zurzeit wie geplant weiter. An diesem Samstag wurde in Mannheim nun die katholische Kirche des Ortes entweiht. Und dabei kam es auch zu Protesten. Unsere Reporterin Vivien Leue berichtet.
Es ist ein bizarres Bild. Vor dem Eingang der Kirche St. Albanus und Leonardus in Mannheim bei Kerpen stehen Dutzende Menschen in der warmen Nachmittagssonne beisammen, schick gemacht für die Messe, die gleich beginnt. Auf der Straße vor der Kirche ein ganz anderes Bild. Hier stehen Polizeihundertschaften und etwa 150 Demonstranten. Die Protestierenden halten Transparente hoch, auf denen steht: Ich schäme mich für meine Kirche. Denn der Gottesdienst, der gleich beginnt, ist kein gewöhnlicher Gottesdienst. Es ist der letzte, der in dieser Kirche gefeiert wird.
Jetzt ist endgültig Schluss. Absolute Ende.
Eine Frau im Rentenalter steht vor dem Kirchentor und blickt wehmütig auf das 120 Jahre alte Gebäude. Die Kirche muss dem Tagebau weichen, auch wenn noch nicht klar ist, wann genau sie abgerissen wird.
So, und jetzt, Leute, das letzte Mal, das wollten wir ja noch mal erleben. Ist schon alles sehr traurig, aber wir können nicht ändern.
Ihr Mann streichelt ihr den Arm. Ein paar Schritte weiter steht ein Mann, der alte Bekannte grüßt.
Wenn die Kirche entweiht wird und das Dorf stirbt schon langsam, dann ist das wie der Stich ins Herz.
Mannheim, der Ort, in dem diese Kirche steht, liegt tatsächlich schon lange im Sterben. Seit 2011 ist klar, dass das einstige 1600-Seelendorf dem Tagebau Hambach weichen muss. Ein Jahr später begann die Umsiedlung in den eigens dafür errichteten Ort Mannheim neu, 10 Autominuten entfernt. 2018 lebten nur noch etwa 180 Menschen im alten Mannheim. Viele Häuser sind schon abgerissen. Seit aber die von der Bundesregierung eingesetzte Kohlekommission Anfang des Jahres ihre Vorschläge zum Braunkohleausstieg vorgelegt hat, ist plötzlich unklar, ob dieses Dorf wirklich abgerissen werden muss. Denn neben der Empfehlung, weitaus früher aus der Braunkohle auszusteigen, heißt es in dem Vorschlag, es sei wünschenswert, dass der Hambacher Wald stehen bleibe. Und der liegt sogar noch etwas näher am Tagebau als der Ort Mannheim. Deshalb kritisieren die Aktivisten vor der Kirche, dass dieser Wunsch hier in Mannheim bisher keinerlei Konsequenzen hatte.
Ja, ich bin sehr traurig, dass die Kirche entweiht wird, weil RWE scheinbar noch weiter vorhat, hier alles abzureißen.
Also man muss sich einfach mal vorstellen, wie mächtig die Kirche ist. Und das wäre total wichtig, da mal ganz klar öffentlich Position zu beziehen.
Viele Demonstranten hätten sich das gewünscht, dass die katholische Kirche ein Zeichen gesetzt hätte, nach dem Motto: Seht her, wir bleiben. Wir stellen uns gegen den Braunkohleabbau und die damit verbundene Zerstörung der Dörfer. In der Kirche St. Albanus und Leonardus hat mittlerweile der Gottesdienst begonnen. Statt einer Predigt lässt der Pfarrer Gemeindemitglieder sprechen. Sie erzählen, was sie mit dieser Kirche verbindet.
Es war mir sehr schwer, Abschied zu nehmen. Aber überall ist Gott, überall ist die Kirche.
Sagt diese Frau und spricht dann die Proteste an.
Warum denn noch? Warum muss denn dieser Zirkus nicht zu Ende werden?
So empfinden es einige hier. Zwar tut der Abschied weh und als am Ende der zweistündigen Messe die Reliquien wie das ewige Licht entfernt und der Altar geräumt werden, fließen auf den Kirchenbänken viele Tränen. Aber die Mannheimer haben schon lange vor diesem Tag Abschied genommen von ihrem Dorf, wie dieser Mannheimer nach der Messe erzählt.
Ja, war sehr emotional. Gerade zum Schluss, wie die Reliquien entnommen worden sind, war es schon sehr traurig. Gut, wir sehen nach vorne, wir sehen weiter, es muss weitergehen.
Viele Reliquien, wie der Altar, die Fenster oder der Taufstein, will die Kirchengemeinde in der neuen Kapelle aufstellen, die in Mannheim neu noch gebaut werden muss.
So ein Gotteshaus stehen lassen, immer das, was nicht benutzt wird, das verfällt und geht kaputt. Also daher ist es nicht sinnvoll gewesen, diese Forderung dieser Leute, dass hier so eine Kirche weiter bestehen bleiben soll.
Der Kohlekompromiss, der Protest, die öffentliche Aufmerksamkeit. All das kommt für Mannheim vielleicht einfach zu spät.
Ist einfach eine endgültige Sache jetzt, ne?
Vivien Leue über die Entweihung der Kirche im Tagebaudorf Mannheim.
Auf den Spuren der EU in Deutschland.
In unserer Serie zur Europawahl blicken wir heute nach Sachsen. Dort gab es bei der vergangenen Bundestagswahl ein politisches Beben. Die AfD wurde stärkste Partei, gewann knapp vor der CDU. In einigen Regionen Sachsens erhielt die AfD mit Abstand die meisten Stimmen, etwa in der Sächsischen Schweiz oder im Landkreis Bautzen. Wie läuft der Europawahlkampf in diesen Regionen, wo die Rechtspopulisten zuletzt Stimmung gegen Brüssel machten und forderten, das Europäische Parlament abzuschaffen? Unser Landeskorrespondent Bastian Brandau war in Hoyerswerda unterwegs.
Hallo. Um was geht's da?
Ich bin die grüne Kandidatin der Sächsischen Grünen fürs Europaparlament. Und wir haben da vorne auch einen Stand, also wenn Sie mit uns ein bisschen Kaffee trinken wollen.
Nein, ich bin gegen die Grünen.
Warum denn?
Markttag in Hoyerswerda. Europakandidatin Anna Cavazzini, blonde Haare und rote Jacke, ist zwischen den Gemüseständen unterwegs. Hoyerswerda ist Braunkohleregion. Die Grünen haben hier zuletzt etwa 2% der Stimmen geholt. Auch in diesem Gespräch geht es schnell um den beschlossenen Ausstieg.
Aber wir wollen es halt planen und wir wollen so viele Leute gestalten.
Aber das machen Sie aber nicht. Sie gehen ja,
wir sind ja nicht in der Regierung.
Das würden Sie dann noch schlimmer machen.
Nee, wir würden das
also,
besser machen.
Ich sag's mal so, wählen würde ich Sie nie. Ja. Haben noch nie gewählt. Ich habe auch was gegen Sie, sagen wir. Wobei, die Ideen sind gut, aber sie sind eben nicht planbar, nicht durchsetzbar in dieser Zeit. Sie machen viel kaputt.
Er wähle die CDU, sagt dieser Mann nach dem Gespräch. Um Europa ist es da noch gar nicht gegangen.
Ich will, dass das alles bleibt, dass wir auch für Europa sind. Aber ich will nicht, dass wir in Europa als Nationalstaat alles abgeben und nach Brüssel abgeben. Das wollen wir nicht.
Aber er hat mit mir diskutiert, sozusagen, ne? Also er hat mich jetzt nicht nur angeschrien. Das gibt's ja wie gesagt auch.
Auch böse Blicke und ein Mittelfinger aus fahrenden Autos belegen, dass Hoyerswerda schwieriges Terrain ist für die grüne Europäerin Cavazzini. Die hat am 1. Mai 15 Jahre EU-Osterweiterung an der deutsch-polnisch-tschechischen Grenze gefeiert. Und an diesem Tag ist ein tschechischer Grüner zur Verstärkung ihres Teams angereist.
Ich finde es interessant, weil die Leute eigentlich in der Grenzregion leben, aber ganz oft es nicht so besonders stark als einen positiven Aspekt wahrnehmen. Aber darum geht es uns heute halt auch, um zu zeigen erstmal, wie viel Fördergelder auch von der EU kommen und wie sie auch davon profitieren, dass die Grenzen mittlerweile offen sind nach Polen und nach Tschechien. Aber ich glaube nicht, dass es alle total krass auf dem Schirm haben.
Auch in Hoyerswerda ist Europa Alltag, verkaufen an diesem Tag Händler aus Polen und Tschechien Gemüse und Blumen. Und dennoch...
Ja, ich kann nicht für die Lausitz sprechen. Ich nehme an, die Lausitz wird sich wenig für Europa interessieren, vermute ich fast mal. Und ich weiß eigentlich, dass wir in Europa nicht vorankommen werden. China wird uns alle überholen und überrennen.
Auch diese Seniorin kommt mit Anna Cavazzini ins Gespräch. Schnell ist man bei den Themen, die viele Menschen hier frustrieren. Der Ausstieg aus der Kohle, die Überalterung in der Region, das Gefühl, abgehängt zu sein. Die Reaktion vieler Leute darauf.
Wir werden nicht AfD wählen, aber ich bin nah dran, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich bin nah dran als Denkzettel, weil ich weiß, dass es so nicht weitergeht. Wir können nicht Milliarden und Milliarden. Unsere alten Leute gehen nach Ungarn ins Altenheim, unsere alten Leute gehen nach Thailand ins Altenheim, unsere Kinder haben marode Schulen. Und wir haben hier 1 Million Leute, die nicht einzahlen, die ein Kind nach dem anderen kriegen. Das geht nicht. Ich sage ganz ehrlich, das geht nicht. Ich bin wirklich nicht rechts, aber ich habe es inzwischen sowas von satt.
Aber die AfD bietet ja überhaupt keine Lösung.
Das wissen wir ja.
Es geht ja. Immer wieder geht es um die AfD, die zuletzt in der Region über 30% geholt hat. Die das Europaparlament abschaffen möchte und eine Anti-Brüssel-Kampagne fährt.
Ja, das Traurige ist, dass ich eigentlich total gegen die AfD bin. Dass aber die AfD, also ohne die AfD, wäre hier nicht einmal ein Politiker hergekommen. Also die AfD ist im wahrsten Sinne der Aufschrecker für Bund und Land.
Aus Frust und Protest eine rassistische Partei wählen, die in Teilen vom Verfassungsschutz beobachtet wird, das erschließt sich nicht jedem in Hoyerswerda.
Ich bin zum Beispiel auch der erste Armutsrentner. Es geht um die Armut, ganz einfach. Aber wieso ich aus diesem Grund nur die AfD wählen sollte, weiß ich nicht, würde ich nicht machen.
Ausführlich hat sich diese Frau mit einem grünen Wahlkämpfer unterhalten.
Ich habe gerade von dem jungen Mann erfahren, wie gut das ist, mit dieser Krankenkarte durch ganz Europa zu ziehen, mit meiner Gesundheitskarte. Das habe ich auch jetzt nicht so mitbekommen. Das wäre das zum Beispiel mal was Gutes auch.
Ich glaube, die meisten Leute haben sich gar nicht so auf Europa bezogen in den Gesprächen, sondern eher auf die Grünen an sich.
Nach gut 2 Stunden bauen Cavazzini und ihr Team in Hoyerswerda ab. Weiter geht es nach Görlitz.
Es ist halt nicht so, dass wir hier besonders stark sind. Das heißt, die Grünen stehen hier nicht jeden Tag am Stand. Das heißt, viele haben erstmal überhaupt über grüne Politik gesprochen, über den Kohleausstieg, der sie natürlich in der Region hier ganz besonders bewegt. Das waren eigentlich die Hauptthemen.
Europawahlkampf in Hoyerswerda. Sie hörten eine Reportage von Bastian Brandau. Weitere Reportagen unserer Serie können Sie auch auf unserer Webseite nachhören. www.deutschlandfunk.de/deutschlandheute. Das vergangene Jahr war katastrophal für die Spargelbauern im brandenburgischen Beelitz, Ostdeutschlands größtem zusammenhängendem Anbaugebiet. Spargelmassen ließen die Preise purzeln, die Dürre zwang die Bauern zum ständigen Bewässern und zugleich fehlten Erntehelfer. Tausende Tonnen des Edelgemüses mussten deswegen in der Erde bleiben. Zurzeit ist wieder Spargelsaison in Beelitz und diesmal haben die Bauern zusätzliche Arbeitskräfte in Rumänien angeheuert. Doch ohne Drittstaatenabkommen mit der Ukraine und dem Westbalkan wird das auf Dauer nicht mehr gut gehen, klagen sie. Unsere Landeskorrespondentin Vanja Budde mit Einzelheiten.
5 Kilo Karton.
5 Kilo Karton, genau. Wenn Sie das haben wollen, ist gar kein Problem, davon haben wir massig.
Jürgen Jakobs Handy klingelt im Minutentakt. Jetzt im Mai läuft die Spargelernte auf Hochtouren. Die Familie Jakobs ist einer der großen Player in Beelitz. Baut auf 250 Hektar Spargel an, beliefert auch Edeka und Netto mit dem Edelgemüse. Jürgen Jakobs Bruder und Geschäftspartner Josef ist gerade in Rumänien, Erntehelfer rekrutieren. Vergangenes Jahr hatten sie nicht genug, nur 265 waren gekommen. Viel Spargel konnte nicht geerntet werden.
Bei unserem Betrieb waren das so 60, 80 Tonnen, 60 bis 80.000 Kilo.
Das war ein Verlust von?
Das sind schon damals so bei 1 Euro pro Kilo sind das locker 50.000, 60.000 Euro gewesen, die einfach nachher in der Kasse auch fehlen.
In Beelitz bauen 14 Unternehmer auf 1.700 Hektar den empfindlichen Asparagus an. Im vergangenen Jahr wurden 12.000 Tonnen gestochen. zu viel für den Markt. Die Preise fielen, dazu die hohen Kosten für die Bewässerung und der Mangel an Erntehelfern. Manche Spargelbauern haben Flächen stillgelegt. Die Gebrüder Jakobs nicht. Sie sind nach Rumänien geflogen, haben neue Erntehelfer rekrutiert. 400 Leute sind in dieser Saison gekommen. Einer von ihnen kommt aus einem Dorf südlich vom Bukarest.
Rumänien, Valea Jiului, Miner, Subteran.
Der Mann war schon öfter hier im Einsatz. Routiniert bedient er die Spargelspinne, eine Maschine, die die schweren Folien von dem kniehohen Erdwall wegzieht, in dem die Stangen wachsen.
Das war auch eine Anschaffung von über 500.000, aber wir haben hier über 200 von diesen Spinnen im Einsatz. Die Spinne ersetzt ungefähr eine halbe Arbeitskraft im Jahr und das macht sich halt wirtschaftlich bemerkbar.
Außerdem erleichtert die Maschine die Ernte. Die ist trotzdem noch anstrengend genug. Erntehelfer Subteran hat gegen den kalten Wind eine Daunenjacke an. Mit geschultem Blick erkennt er die Spargelköpfchen, bückt sich, sticht die Stangen nahe den Wurzeln durch und zieht sie heraus. Das ständige Bücken geht aufs Kreuz. Hinter dem Spargelhof Jakobs im Belitzer Ortsteil Schäpe rattern in der Sortierhalle die Förderbänder. Dutzende rumänische Arbeiter und Arbeiterinnen stehen an drei Sortieranlagen. Sie schneiden die Spargelstangen auf Länge und sortieren sie nach Größe, Farbe und Form in die verschiedenen Handelsklassen. Jakobs zahlten ihren Erntehelfern früher 6 Euro die Stunde, mittlerweile den Mindestlohn von 9,19 Euro.
Also wir haben nach wie vor einen Teil polnische Mitarbeiter, das macht aber nur noch ca. 10% der gesamten Mitarbeiter aus. Nahezu 90% kommen mittlerweile aus Rumänien.
1,5 Erntehelfer pro Hektar braucht der Landwirt. Doch obwohl der Mindestlohn in Rumänien nur bei 2,30 Euro liege, werde es immer schwieriger, Saisonkräfte zu finden.
Wir bekommen Konkurrenz von der Bauwirtschaft, von der Paketwirtschaft und da vielleicht auch noch mal einen Euro mehr kriegen als in der Landwirtschaft. Und das heißt, die Leute gehen uns hier verloren. Wir haben schon an dem Mindestlohn zu knapsen und wir können halt uns im Moment zumindest nicht leisten, noch über den Mindestlohn hinausgehend deutlich höhere Löhne zu zahlen.
Man könnte den Spargel auch maschinell ernten, aber so ein Vollautomat koste 600.000 Euro. Das könne sich kein Spargelbauer leisten.
Andere EU-Nachbarländer haben Entsendegesetze und haben Drittstaatenregelungen getroffen. Die können vor Ort halt Ukrainer beschäftigen. Ich glaube auch, dass die Ukrainer ein großes Interesse hätten, hier tätig werden zu dürfen, weil der deutsche Mindestlohn für sie auch äußerst attraktiv ist. Wir machen uns halt dafür stark, dass wir eine Drittstaatenregelung bekommen, insbesondere mit der Ukraine und mit den Westbalkanstaaten.
Für die 400 Erntehelfer hat die Familie Jakobs in ein Landhotel investiert. Andere Spargelbauern bringen ihre Leute in ehemaligen Kasernen unter. Bei ihm gäbe es Toilette auf den Zimmern und Fußbodenheizung, betont Jürgen Jakobs. Das sei nicht überall der Fall, aber in Brandenburg würden die Wanderarbeiter alle vernünftig untergebracht, sagt der Vereinsvorsitzende.
Selbstverständlich, ja. Und das ist auch vom Gesetzgeber, wird das auch kontrolliert. Das finde ich auch richtig so, weil es ist ein Wettbewerbsargument, wenn einer sich da nicht drum kümmert und die Kosten sich spart, sage ich mal ganz vorsichtig, hätte er theoretisch Wettbewerbsvorteile. Und das kann auch nicht sein. Wir leben in einem wohlhabenden Deutschland, sind in der Lage, die Leute da vernünftig unterzubringen. Und das muss auch so sein.
Seine Leute müssen für die Unterkunft im Mehrbettzimmer 6 Euro am Tag bezahlen und für das Essen 4 Euro. Das sei in Ordnung, meint Waldek Fabischak aus Polen, der schon seit 20 Jahren zur Spargelernte herkommt.
Ja, ich bin aus Polen, aus Konin. In Polen, ich arbeite im Krankenhaus, ich bin Elektriker. Hier, ich bin 3 Monate, ganze Saison, Spargelsaison, ja.
Zu Hause in Konin verdiene er im Monat nur 500 Euro, erzählt der Schmale mit 40er. Die jährliche Reise nach Belitz lohne sich für ihn.
Heute ist Weltbienentag und deshalb stellen wir Ihnen einen Insektenkoffer für Grundschüler vor in der Sendung Campus und Karriere mit meinem Kollegen Benedikt Schulz gleich nach den Nachrichten. Das war Deutschland heute mit Claudia Hennen. Wir hören uns morgen wieder.